Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Hier tritt er ans Rednerpult.
Wladimir Ilitsch Putin.
Wladimir Putin hat heute seine alljährliche Rede zur Lage der Nation gehalten. Fast 2 Stunden hat er durchgeredet. Und es wurde überall in Russland in voller Länge übertragen, sogar in Kinos. Er hat in seiner Rede dem Westen gedroht und seinem Land Versprechungen gemacht. Wir lassen uns seine Worte hier gleich genau einordnen. Außerdem gibt's bei uns jede Menge Fun Facts zum Schalttag heute von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Da gibt's wirklich viel, also zum Beispiel aus der Geschichte. Es gab mal so Jahre vor ein paar hundert Jahren, da hat man es nicht so richtig hinbekommen mit Schalttag und Schaltjahr. Und da musste man am Ende kurzerhand 10 Tage streichen. Das waren dann sehr kurze Jahre.
Und wir müssen über invasive Krabben reden. Wollhandkrabben. Die tummeln sich gerade in und um die Elbe. Das und mehr, unsere Themen heute im Update-Podcast vom 29. Februar. Mein Name ist Ilka Knigge. Wann immer ihr uns hört, kommt gut durch euren Tag oder Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Für Putin gibt es einen klaren Feind, der Westen. Der solle sich nicht in Russland und auch nicht in Russlands Angelegenheiten einmischen. Das hat er heute ganz klar gemacht. Der russische Präsident hat seine Rede zur Lage der Nation gehalten und er hat auch wieder mal gedroht.
Sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Sie sollten verstehen, dass auch wir Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können.
Was war das heute für eine Rede? Wir sprechen drüber mit Sarah Pagung von der Körber-Stiftung. Frau Pagung, Putin hat in seiner Rede den Westen vor einem Einsatz in der Ukraine gewarnt. Waren das so seine üblichen Aussagen dazu oder wie würden Sie das heute einordnen?
Also das war natürlich zum einen eine Reaktion auf den Kommentar, den Macron, der französische Präsident, diese Woche gemacht hat, wo er ja mit über einen Einsatz von Bodentruppen spekuliert hat. An sich und ganz grundsätzlich geht das aber nicht über das hinaus, was wir in den letzten Monaten und 2 Jahren sehr wiederholt von ihm oder auch von anderen Vertretern des Regimes gehört haben.
Putin droht auch mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wie ernst muss man das jetzt nehmen?
Also auch das ist ja nichts Neues, sondern etwas, was wir in den letzten Jahren immer wieder oder in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben. Ich betrachte das vor allen Dingen als eine Strategie der Abschreckung, um eben zu verhindern, dass oder die europäische und US-amerikanische Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Die ist ja bereits auch hier sehr stark unter Beschuss, würde ich sagen, oder zumindest in der Debatte. Das heißt natürlich nicht, dass wir letzten Endes ausschließen könnten, dass er das wirklich tun würde, aber ich halte das Risiko zumindest auf NATO-Gebiet für gering.
Mhm. Er hat ja angeboten, einen strategischen Dialog mit den USA zu führen. Kann man das als wirkliches Gesprächsangebot werten oder gibt es da Bedingungen?
Ja, die gibt es. Also mit strategischem Dialog meint er natürlich vor allen Dingen Verhandlungen oder Gespräche über Rüstungskontrolle, vor allen Dingen im nuklearen Bereich. Da sehen wir in den letzten Jahren, dass es die Abkommen, die es bis jetzt gibt, dass die gekündigt werden oder einfach auslaufen. Und darum geht es im Kern. Und Russland bindet diese Verhandlungen aber an die westliche Unterstützung für die Ukraine. Und das ist etwas, was gerade die USA auch ablehnen, weil sie sozusagen beide Sachen voneinander entkoppeln wollen. Und Russland versucht das hier eben als Druckmittel zu nutzen.
Mhm, alles klar. Ein anderer Schwerpunkt der Rede lag ja auf dem Inland und zwar auf Großfamilien. Großfamilien, die sollten in Russland zur Norm werden. Und Putin hat außerdem ein nationales Unterstützungsprogramm für Familien angekündigt. Was kann man dazu sagen, warum ihm das wichtig ist?
Also ganz grundsätzlich sind diese Maßnahmen Teil eines, ich würde wirklich sagen, riesigen Pakets von Ankündigungen von Investitionen. Also das war ja wirklich ein reinstes Feuerwerk, was wir da heute gesehen haben. Das ist natürlich aber auch, also hinsichtlich der Familien, ein Thema, wo man eben nicht nur punkten kann bei der russischen Bevölkerung, sondern auch nochmal diese Wertedebatte um traditionelle Werte, die Putin und das russische Regime ja immer wieder gerne aufbringen, nochmal fahren kann, weil man sich eben abgrenzen kann vom aus russischer Sicht verweichlichtem oder zu durchgegendertem Westen. Das dient eben auch nochmal gut dazu, da den eigenen Punkt deutlich zu machen.
Also irgendwo so ein bisschen Wahlkampf auch, ja?
Ja, also die ganze Rede auch mit wirklich mit dieser ganzen Reihe von Ankündigungen zu Investitionen, es ist wirklich, also er hat es immer dafür genutzt, aber das war dieses Jahr nochmal eine ganz ausgesprochen lange Liste. Das ist schon sehr stark auch eine Wahlkampfrede und eine Rede, um den Menschen in Russland zumindest zu versuchen, deutlich zu machen, dass der Krieg für sie eigentlich keine große Rolle spielt.
Wie ist denn Ihre generelle Einschätzung? Was haben wir heute für einen Putin gesehen?
Also wir haben einen Putin gesehen, der, glaube ich, wirklich versucht, die Menschen abzulenken in Russland von dem Krieg. Also der war natürlich immer mal wieder Thema durch Freundeinsätze, auch die Konfrontation mit dem Westen, mit der Ukraine. Aber er hat sich doch sehr stark auf innenpolitische Maßnahmen konzentriert, auf Investitionsmaßnahmen und hat versucht, den Menschen deutlich zu machen, dass das alles möglich wäre, trotz der enormen Ausgaben, die dieser Krieg ja hat und der Konzentration des Staatshaushaltes dafür. Es ist eben schon auch ein Wahlkämpfer gewesen, aber das muss man natürlich auch sagen, und das ist nicht ungewöhnlich für diese Reden, die gerne sehr lang sind, die sind dann auch am Ende auch etwas ermüdend.
Russlands Präsident Putin hat heute seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten. Sarah Pagung von der Körperstiftung hat sie für uns eingeordnet. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der 29. Februar, Schalttag im Schaltjahr. Und die Rechnung, die habt ihr heute wahrscheinlich schon irgendwo gehört oder gelesen. Die Erde braucht ja nicht genau 365 Tage, um die Sonne einmal zu umrunden, sondern ein bisschen länger. 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Und damit der Kalender dann auf Dauer nicht völlig aus dem Takt gerät, fügen wir alle 4 Jahre noch einen Extratag ein. Um diesen Schalttag gibt's ziemlich viele kuriose Fakten und Stories aus dem In- und Ausland, aus der Geschichte, aus der Wissenschaft. Und die hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbel zusammengetragen. Johannes, zuerst mal ein kleiner Blick zurück. Gab's eigentlich schon immer Schaltjahre?
Nee, nicht schon immer, aber schon ziemlich lange. Also die alten Ägypter, die hatten damals einen Extratag eingefügt, um zu verhindern, dass ihr Kalender total durcheinander gerät. Das hat Julius Cäsar dann übernommen, dieses Prinzip, in seinem neuen Kalender, ne, für den julianischen Kalender. Das hat auch erstmal ganz gut funktioniert, aber diese Rechnung mit einem Schalttag alle 4 Jahre, die ist auch nicht so ganz aufgegangen, sodass dann der Kalender im 16. Jahrhundert schon ordentlich verschoben war, also nicht mehr so richtig stimmte. Und so hat der damalige Papst Gregor XII. Im Oktober 1582 was ziemlich Radikales gemacht. Der hat nämlich einfach mal 10 Tage aus dem Kalender so gestrichen in dem Jahr. Da war das so, nach dem 4. Oktober kam damals nicht der 5. Oktober, sondern es kam direkt der 15. Oktober.
Zack,
und so war einfach mal weg. Und so war dieses Jahr 1582 das kürzeste Jahr der Geschichte.
Okay, und deswegen haben wir ja heute auch diese verschiedenen Ausnahmeregelungen beim Schaltjahr, ne?
Ja, genau. Also alle 100 Jahre fällt das Schaltjahr nämlich aus, ne? Dann gibt es eben keinen 29. Februar, das ist im Jahr 2100 das nächste Mal so. Dadurch wird der Kalender dann noch so ein bisschen genauer, wobei es dann auch wieder Ausnahmen von dieser Ausnahmeregelung gibt, also es ist nicht so ganz unkompliziert.
So, jetzt gibt es aber ja auch Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben und das ist ja dann auch nicht so einfach, zum Beispiel mit dem Feiern.
Genau, es gibt ein paar Promis zum Beispiel, haben auch Geburtstag heute, Model und Moderatorin Lena Gerke zum Beispiel oder der Fußballer Benedikt Höwedes, aber auch rund 55.000 andere Menschen in Deutschland. Eine von ihnen ist Marina Marok aus Bayern, wird heute 24 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch. Die hat dem Bayerischen Rundfunk mal erzählt, wann sie feiert, wenn jetzt gerade kein Schaltjahr ist.
Wenn es den 29. nicht gibt, feiere ich meistens am 28. Februar. Weil ich ja eben im Februar geboren bin und mir dann eben zu gedacht habe, dass ich halt dann im Februar feiere und nicht erst im März.
Ja, es gibt aber auch Schalttag-Geburtstagskinder, die machen es genau andersrum. Demet Maden zum Beispiel, 36 Jahre alt aus Hamburg, die hat in einem Interview jetzt erzählt, dass sie sich total aufregt sogar, wenn ihr die Leute schon am 28. Februar gratulieren, was wohl sehr viele bei ihr machen. Sie feiert nämlich immer erst, und das ist hier ganz wichtig, am 1. März, wenn gerade kein Schaltjahr ist.
Das Coole ist ja dann, dass man alle 4 Jahre, also im Prinzip heute für ganz viele, so einen ganz besonderen Geburtstag feiern kann. Ne?
Ja, voll. Es gibt auch die passenden Events dazu. Also zum Beispiel in einer kleinen Stadt im Allgäu. Da gibt es immer am 29. Februar eine große Party für alle, die an dem Tag Geburtstag haben. Die kommen dann da zusammen. Und in den USA, in einer kleinen Stadt in Texas, die bezeichnen sich selbst so als Hauptstadt des Schaltjahres weltweit. Da gibt es auch immer eine große Feier, 4 Tage lang für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Und die, die Geburtstag haben an dem Tag, die kriegen dann das Essen umsonst. Ja. Finde ich auch ganz nett. Und in den USA gibt es noch eine Besonderheit, und zwar in der Stadt Salt Lake City. Da wohnen Louise und David Estes. Die haben 5 Kinder. Und 3 der Kinder haben jeweils am 29. Februar Geburtstag. Xavier hat im Jahr 2004 Geburtstag, Remington 4 Jahre später natürlich, 2008 und Jade nochmal 4 Jahre später, 2012.
Alle das Geschwister. Muss man auch erstmal schaffen. Kann man sich fragen, ob das Zufall ist. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche Bräuche oder Traditionen rund um den 29. Februar?
Ich habe noch einen Aberglauben gefunden, und zwar in Griechenland. Da ist es so, dass in Schaltjahren weniger Leute heiraten als sonst, weil Schaltjahre dem Aberglauben nach Unglück für die Ehe bringen soll. Also eine spätere Scheidung dann zum Beispiel. Und deswegen gibt es statistisch gesehen in Griechenland auch im Dezember vor einem Schaltjahr, also jetzt zum Beispiel letzten Dezember, ne, 2023, gibt es in Griechenland mehr Eheschließungen als sonst, weil die Leute denken, ey, komm noch mal eben schnell hier vor diesen blöden Schaltjahr heiraten. Lieber.
Ist so ein Schaltjahr nicht eigentlich auch gut für die Wirtschaft? Also es gibt ja im Prinzip einen Arbeitstag mehr dieses Jahr.
Eigentlich schon, aber in diesem Jahr bringt das fast nichts, denn dieses Jahr fallen viele Feiertage auf Wochentage. Also zum Beispiel Weihnachten, 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, Allerheiligen. Dieses Jahr alles Wochentage, was natürlich ganz nett ist für die meisten. Und dadurch gibt es eben 2024 insgesamt sogar weniger Arbeitstage als im letzten Jahr.
Unnützes Wissen rund um den Schalttag heute gab es von Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie haben 10 Menschen getötet, 9 davon mit einem Migrationshintergrund. Ich spreche von der Terrorgruppe NSU, Nationalsozialistischer Untergrund. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, 2 der Mitglieder, die wurden dann tot aufgefunden. Und das 3. Mitglied, Beate Zschäpe, zu lebenslanger Haft verurteilt. Und nun soll es für die Opfer der Terrorgruppe einen Erinnerungsort geben. Die Bundesregierung will ihn bauen und die Vorarbeiten dazu laufen jetzt. Heute wurde den Angehörigen der Opfer eine Studie vorgestellt, was man bei so einem Erinnerungsort bedenken sollte. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion hat sie sich angesehen. Gemacht hat die Studie die Bundeszentrale für politische Bildung. Was ist rausgekommen?
Also wenn ich das jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, das ist alles nicht so einfach. Da muss man eine ganze Menge bedenken. Also zum einen ist es eben noch heiße Geschichte. Also die Akten sind noch nicht geschlossen. Erst gestern wurde eine mutmaßliche Unterstützerin des NSU neu angeklagt. Es sind auch noch viele Fragen offen, was damals eigentlich genau schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen oder in der Gesellschaft überhaupt. Das macht es natürlich schwerer, darüber auch zu informieren, wenn sich alles noch weiterentwickelt. Es sind ja ein Erinnerungsort für die Opfer und ein Dokumentationszentrum über den Terror geplant. Und es gibt auch schon Gedenkorte bzw. Pläne dafür, zum Beispiel in Chemnitz oder in Nürnberg. Die sollte man möglichst irgendwie einbinden. Und dann wird in dem Bericht auch noch thematisiert, dass eben bei den Angehörigen der NSU-Opfer und anderen Betroffenen, die zum Beispiel bei den Sprengstoffanschlägen dabei waren, vielleicht auch selbst verletzt wurden, dass da eben noch großes Misstrauen gegenüber den Behörden herrscht. Und in dem Bericht wird auch ein Betroffener zitiert, der sagt, ja, so ein Erinnerungsort sollte bitte nicht zum Versöhnungstheater verkommen.
Wie kann man dem denn gerecht werden?
Also was die Betroffenen angeht, hat man versucht, sie früh einzubinden. Also es gab auch ein längeres Treffen von der Bundeszentrale für politische Bildung mit Betroffenen. Und da haben sie eben gesagt, dass sie möchten, dass ihre Erfahrungen einfließen und dass sie eben bei der Planung und hinterher auch bei der Arbeit von so einem Zentrum mit einbezogen werden. Und der Wunsch ist, dass das nicht alles jetzt noch 10 Jahre dauert bis zur Umsetzung. Momentan ist ja geplant, dass alles bis 2030 fertig ist. Aber wäre jetzt vielleicht auch nicht ungewöhnlich, wenn es dann noch länger dauern würde für so ein Projekt. Neben den Betroffenen wurden für die Studie auch Gutachten in Auftrag gegeben und Gespräche mit Sachverständigen geführt, also zum Beispiel aus der Wissenschaft. Und die haben gesagt, dass mit so einem Dokumentationszentrum auch eine große Lücke geschlossen würde, weil eben es zu Rechtsterrorismus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht viel gibt.
Hat die Bundesregierung auf diese Wünsche oder Forderungen denn schon reagiert?
Ja, also der Auftrag für die Studie kam ja vom Bundesinnenministerium und Ministerin Nancy Faeser hat erklärt, dass eben dieser Erinnerungsort wirklich für die Angehörigen der Ermordeten und die Überlebenden da sein soll. Und dieses Dokumentationszentrum soll eben auch das Versagen des Staates bei der Aufklärung der Morde beleuchten, hat sie gesagt. Weil die Ermittlungsbehörden haben ja damals zuerst bei den Familien nach den Tätern gesucht, also den Familien der Opfer, statt in Richtung Rechtsterrorismus zu gucken. Also da ist, glaube ich, schon ein Bewusstsein für die Hürden da von so einem Projekt, aber auch ja eine Entschlossenheit, die aus dem Weg zu räumen. Weil dieser Erinnerungsort für NSU-Opfer, der steht ja sogar schon im Koalitionsvertrag.
Wie geht's jetzt weiter?
Noch dieses Jahr soll entschieden werden, wo so ein Dokumentationszentrum gebaut werden könnte. Also im Gespräch sind Nürnberg, München, Köln oder Berlin. Man hatte auch Sachsen überlegt. Die drei Kernmitglieder vom NSU sind ja in Sachsen untergetaucht damals. Aber dagegen haben sich die Betroffenen ziemlich vehement ausgesprochen und haben gesagt, da würden sie selbst eher nicht hingehen, weil es einfach für Menschen mit Migrationshintergrund oder wenn man auch nur dafür gehalten wird, eben dort nicht so sicher sei.
Bis 2030 soll es einen Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum zum Terror des NSU geben. Was man dabei beachten sollte, hat eine Studie gerade vorgestellt, für die auch die Betroffenen mit einbezogen wurden. Und Sophie Stiegler hat euch die Ergebnisse vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Überall so kleine Körper und jede Menge Krabbenbeinchen. So sieht das aus neben der Elbe aktuell. Da wuseln überall Wollhandkrabben übereinander und der Boden ist kaum noch zu sehen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Zehntausende der kleinen Tiere sind gerade Elbe aufwärts unterwegs. Und wenn sie auf Hindernisse im Wasser stoßen, wie zum Beispiel die Fischtreppe in Geesthacht vor Hamburg, dann krabbeln sie eben raus aus dem Wasser und nehmen den Weg übers Ufer. Und das sieht dann aus wie so eine riesige Krabbenparty. Zeit für uns, mal über diese invasive Art zu sprechen. Wir fragen uns nämlich, wohin treibt es die Krabben und sind sie gefährlich für das Ökosystem? Und das weiß Björn Sukow, er ist Umweltwissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und er beschäftigt sich dort eben mit der europäischen Wollhandkrabbenpopulation. Herr Sukow, die Wollhandkrabbe ist ja kein neues Problem hier in Deutschland. Warum gefällt es ihr hier so gut?
Genau. Ich arbeite im Projekt Clancy an der Wollhandkrabbe, dank der EU, die uns das gefördert hat. Und nein, das ist kein neues Problem. Wir haben 1912 in der Aller hier bei Bremen zum ersten Mal die Wollhandkrabbe gesichtet. Und mittlerweile finden wir sie in nahezu allen Flusssystemen von Norden Frankreichs bis hoch nach Schweden.
Dann geben Sie uns bitte mal einen Einblick. Woher kommt sie und wie ist sie hierher gekommen?
Ursprünglich kommt das gute Tier aus Asien. Wir haben hier mittlerweile bei uns die chinesische und auch die japanische Wollhandkrabbe in Europa. Und man ist sich sehr sicher, dass sie damals in Ballastwassertanks von Handelsschiffen von Asien hierher gekommen ist. Das ist also so ein Tank, der so ein Schiff stabilisiert, wenn das be- oder entladen wird. Also ich nehme einen Container runter, dann pumpe ich schnell Wasser rein, damit das Schiff nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Und wenn ich das Ganze in die andere Richtung mache, pumpe ich eben Wasser wieder raus. Und das passiert immer in den Häfen. Und so ist sie dann wahrscheinlich hier gelandet.
Mhm. Wie viele Krabben vermuten Sie hier? Und könnten die für unsere Ökosysteme gefährlich werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Obwohl die Krabbe nun schon seit mehr als 100 Jahren in unseren Flüssen vorkommt, wissen wir tatsächlich relativ wenig darüber. Aber ich kann es an einem Beispiel ganz gut darstellen. Also wir haben einen kleinen Fluss in Belgien, den unsere Kollegen dort in Belgien seit 2018 bearbeiten. Und da haben sie eine Falle. Und dieser Fluss ist 5 Meter breit und da fangen die in einem Jahr immer so gut 1 Million Krabben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es ein kleiner Fluss ist, dann kann man sich vorstellen, wie hoch die Zahl von Tieren tatsächlich irgendwie sein muss. Also es geht da in sehr, sehr hohe Regionen.
Und ist das dann ein Problem?
Ja, denn diese ganzen kleinen Krabben, Sie haben es ja gerade schön als Krabbenparty bezeichnet, die sich gerade in Richtung Fischmarkt nach Hamburg aufmacht. Diese große Anzahl an Krabben ist immer ganz natürlich. Jedes Jahr im Frühjahr machen sich die Tiere nämlich vom Meer auf den Weg die Flüsse hinauf und legen dabei mehrere hundert Kilometer auch zurück. Also wir haben auch die schon in Dresden gefunden. Und dabei müssen sie natürlich auch was fressen. Und das tun sie auch zuhauf. Also Würmer, Muscheln und andere Insekten buddeln die dann aus. Und die sind dann natürlich erstmal weg und auch alle Tiere, die sich von denen ernähren, also unsere einheimischen Fischarten und Co., verlieren dann so ein bisschen ihre Nahrungsquelle. Und gleichzeitig sind die nicht nur so wirklich hübsch, sondern auch sehr spitz, diese Panzer. Und beim Krabbeln beschädigen die Krabben die Wasser- und Uferpflanzen und die sterben dann auch ab. Und das ist eigentlich die Kinderstube für sehr viele von den Tieren, die hier bei uns in den Flüssen kräuchen und fleuchen. Und das ist natürlich nicht ganz so gut.
Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, das Ziel müsste wahrscheinlich sein, die Population zu begrenzen. Wie könnte man das angehen?
Das ist die Frage, die wir uns genau auch stellen. Und so ist es auch zu diesem Projekt gekommen, in dem wir mit unterschiedlichen Partnern aus Belgien, Frankreich und Schweden zusammenarbeiten. Denn es macht nicht nur Sinn, sich Einfluss anzugucken, denn da die überall jetzt mittlerweile schon fast vorkommen, müssen wir natürlich viele Flüsse uns anschauen. Und das ist noch wenig erforscht. Wir haben dieses Fallensystem, was die Belgier entwickelt haben, das ich eben kurz angeteasert habe, im Einsatz oder werden es in Einsatz bringen, besser gesagt, in 6 Flusssystemen hier bei uns in Europa. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Rinne, die man quasi einmal über so einen Fluss in dessen Breite legt und alles, was schwimmen kann, schwimmt darüber hinweg. Die Krabbe kann das nicht, die läuft also rein und läuft dann zur Seite diese Rinne entlang und landet dann in Boxen, die wir beiderseitig des Ufers aufstellen. Mhm. Und so können wir dann sehr effektiv und beifangfrei fangen. Und genau, das ist das, was wir vorhaben.
Was passiert dann mit den Krabben?
Die Krabben müssen dann immer regelmäßig, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wandernden Zeit, abgesammelt werden, also täglich. Die Boxen sind so durchströmt mit Wasser, dass die Tiere also überleben. Und dann muss man sich darum kümmern, sie eben tiergerecht zu töten und dann einen Nutzen irgendwie zuführen. Aktuell ist da nicht viel, was man mit denen machen kann, mit diesen kleinen Tieren. Die Belgier haben so eine Insellösung, dass sie die an den Zoo geben und die werden dort verfüttert. Wir haben natürlich dann, wenn wir es an vielen Flüssen machen, so viele Tiere, dass wir damit irgendwie andere Dinge anstellen müssen. Und genau das schauen wir uns hier bei uns am Alfred-Wilken-Institut in Bremerhaven an. Unter anderem schauen wir mal, ob wir die in Fischfutter oder Krabbenfutter umwandeln können. Aber das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, die wir uns anschauen werden.
Sagt Björn Sukko. Er ist Umweltwissenschaftler und beschäftigt sich am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung mit den Wollhandkrabben in Europa. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bowl Job for free. Ist das Sexismus oder ist das einfach nur plumper Humor? Dieser Spruch, der prangt nämlich auf einem Werbeplakat in Köln und der wird gerade heftig diskutiert. Die einen sagen, ja, kann man schon mal machen und die anderen, boah, nee, sorry, geht gar nicht. Und alleine diese Diskussion, die sorgt gerade für richtig viel Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Also man könnte sagen, die haben ihr Ziel sowieso erreicht. Aber ganz so einfach ist es nicht, sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Ja klar, es gab auf jeden Fall schon schlimmere Werbung. Immerhin war früher sowas hier noch normal.
Eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Von sowas wie in dieser Werbung für eine Tiefkühltorte aus den 50ern sind wir mittlerweile zum Glück natürlich ziemlich weit weg. Aber perfekt ist es trotzdem noch nicht. Aktuell in der Kritik ein Plakat von Vital, einer Firma, die Mehrwegverpackung für Essenslieferungen herstellt. Der Slogan Bowl Job for Free, bei dem man natürlich direkt an Blowjob for Free denkt, steht auf dem Plakat. Beziehungsweise der Slogan stand auf dem Plakat, denn das Plakat wurde überklebt. Jetzt steht drauf Sexism for Free. Denn nicht alle finden das Plakat so witzig, wie es gemeint war. Vor allem der Zusatz for free stört viele. Denn wann sind denn Blowjobs von Frauen oder Männern nicht for free?
Das Plakat ist halt auf jeden Fall sexistisch bzw. einfach total problematisch. Ja, der Witz geht irgendwie auf Kosten von Frauen, weil Frauen irgendwie vornehmlich diejenigen sind, die Blowjobs geben. Und es irgendwie suggeriert wird, dass es irgendwie eine Gegenleistung geben muss, also eine Bezahlung oder einen Gefallen. Also Frauen geben eigentlich quasi nur einen Blowjob für eine Gegenleistung. Und das ist halt so oder so sexistisch, egal ob man jetzt die Frau betrachtet oder den Mann.
Das sagt Mia Böck. Sie hat letztes Jahr die feministische Werbeagentur The Female Marketing Club gegründet, weil ihr immer noch zu viel Diskriminierung in der Werbebranche ist. Aber eins hat dieses Plakat auf jeden Fall erreicht. Es wird drüber diskutiert und berichtet, auch jetzt ja gerade von uns. Also marketingtechnisch auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, sagt Steffen Schuster. Er ist Professor für Marketing- und Kommunikationsstrategien an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Sie aktiviert natürlich ihre Zielgruppe. Es wird viel darüber gesprochen. Das heißt, ich könnte jetzt im ersten Moment natürlich sagen, das ist ja auch ein Kommunikationserfolg.
Nur, man hört es schon, hier kommt noch ein Aber. Das Unternehmen selbst hat gesagt, dass sie mit der Kampagne niemanden diskriminieren wollten, sondern die Themen Mehrweg, nachhaltige Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken wollten. Steffen Schuster glaubt aber nicht, dass das gelungen ist.
Erfolgreiche Kommunikation nutzt Reize, um Aufmerksamkeit zu schaffen, aber im nächsten Schritt möchte ich ja meine Kommunikationsbotschaft verankern. Ich denke, Die Marke Vital hat hier das Kommunikationsziel, tatsächlich ein digitales Mehrwegsystem bekannt zu machen. Und hier knüpft diese Botschaft wenig an. Und es bleibt einfach dieser Reiz dann im Raum stehen, der von der Botschaft eher nur ablenkt.
Also in diesem Fall war die Aufmerksamkeit vielleicht gar nicht so zielführend. Denn vielleicht kriegen die Leute die Debatte mit, aber haben dann trotzdem absolut keine Ahnung, was dieses Unternehmen eigentlich macht. Insgesamt ist dieses bewusste Spielen mit Erwartungen und auch den etwas plumpen Wortspielen trotzdem erfolgreich. Allerdings muss man es eben auch sehr gut umsetzen.
Da haben wir schon vor 20 Jahren darauf reagiert. Da werden wir wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren darauf reagieren. Gleichzeitig gerade kognitive Reize, also dieses bewusste Verstoßen gegen gelernte Schemata und Erwartungen, das nutzt sich auch langsam ab. Und wenn man dann die Diskussion verfolgt, auch viele sagen, naja, also ist das jetzt wirklich die beste Headline, die man da genutzt hat? Also ja, es nutzt sich ab. Gleichzeitig arbeitet man hier natürlich schon auch mit verhaltenswissenschaftlichen Themen, wo man weiß, okay, da reagieren Menschen drauf.
Also auch wenn so eine Art von Werbung gefühlt schon unendlich oft gemacht wurde, unser Gehirn springt da eben drauf an. Genauso wie auch auf Erotik in der Werbung. Deshalb wird auch immer wieder mit leicht bekleideten Frauen geworben. Für Mia Böck von The Female Marketing Club geht's auch gar nicht darum, dass sowas generell nicht okay wäre. Es kommt eben darauf an, wie und wofür Werbung gemacht wird.
Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Dessous-Werbung angucken, macht eine nackte Frau total viel Sinn, einfach weil es ja nicht branchenfremd ist. Aber wenn wir uns branchenfremde Produkte angucken, wie jetzt zum Beispiel so ein Mehrwegprodukt, dann ist das einfach ja Aufmerksamkeit, die auf Kosten von Objektifizierung von Frauen gemacht wird und das ist halt nicht okay.
Und insgesamt wird Werbung auch in den letzten Jahren weniger diskriminierend. Das zeigen die Zahlen des Werberats. Seit 5 Jahren gibt es kontinuierlich weniger Beschwerden und der Werberat erteilt immer weniger Rügen. Und vor 10, 15 Jahren wäre das Plakat wahrscheinlich auch deutlich weniger kritisiert worden. Auch das zeigt, es gibt schon deutlich mehr Sensibilisierung dafür, was diskriminierende Werbung ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.